Ja, Armin Knie ist mein Name, wie schon gehört. Ich bin verheiratet mit Luise, habe 5 Kinder. Davon sind die meisten Kolumbianer, weil wir über 20 Jahre als Missionare in Kolumbien, Südamerika gearbeitet haben. Jetzt sind wir schon wieder 2 Jahre hier und bleiben voraussichtlich noch mindestens 3, bis unsere Jüngste auch ihr Abi fertig hat. Die hat jetzt gerade ihre Realschule fertig. Und wir wohnen hier gerade nicht mal um die Ecke, sondern 3 Häuser schräg gegenüber, ganz nah. Ansonsten gehöre ich zur Emmaus-Gemeinde. Und in dieser Zeit, jetzt wo wir in Deutschland sind, bin ich weiterhin von meiner Mission angestellt, halbtags, mit demselben Gehalt, was in Kolumbien ganztags war, aber das hier mit den ganzen drumherum haut das nicht so ganz hin. Das heißt, nebenher bin ich noch Hausmeister in Schafheim in der evangelischen Kirchengemeinde, da ich ein sehr gutes Verhältnis zu dem Pfarrer dort habe. Habe ich dort auch schon gepredigt, ist ja nicht so häufig predigender Hausmeister, aber also ich fühle mich da doch ganz wohl. Viele denken ja, Landeskirche und so, gibt's da überhaupt noch Leben? Ich habe inzwischen festgestellt, Gott hat viele verschiedene Schafställe und bunte Schafe hier und dort. Und es gibt in den meisten christlichen Gemeinden auch Leute, die ganz treu Jesus nachfolgen, mit einer verschiedenen Form vielleicht. Wenn sie mal in die Jesus Freak Kirche in Hamburg gehen, da würden manche wahrscheinlich auch wieder rückwärts rausfallen. Das sind dann die Leute, die von der großen Fußzehe bis zur Nasenspitze tätowiert sind und was weiß ich, wie viel Piercings überall haben. Und trotzdem sind es Leute, die Jesus lieb haben. Kommen wir nachher vielleicht noch ein bisschen drauf bei der Predigt. Soweit erstmal zu meiner Person. Ich werde das jetzt natürlich ausnutzen. Ganz fresh und frei. Nicht Turnverein. Wie war das? FFFF, wer kennt das? Ganz alt, frisch, fromm, fröhlich, frei ist die schöne Turnerei. Gibt's ja heute gar nicht mehr. Also ich glaube, das kennt keiner mehr. Ich nehme nur davon 2 Fs und deute den einen um. Und zwar fresh und frei. Ich bin so fresh und frei und mache das so ganz, ganz bisschen kolumbianisch, all dieweil wir eine fast Kolumbianerin da haben. Und das mache ich jetzt auf kolumbianische Weise. Ich habe mit niemandem oder das ist nichts Abgestimmtes und so. Ich hoffe, dass jetzt die Gemeindeleitung kein Knieschlottern kriegt bei diesen spontanen Dingen. Auch sie weiß selbst nichts davon. Aber ich habe gedacht, ich rufe dich einfach mal kurz nach vorne und stelle dir ein paar Fragen, weil sie nämlich, ich sage das jetzt mal so, in meinem Land war. Ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr, ne? Ein Jahr. Das heißt, sie ist so richtig im Spanisch drin. Und vermisst es natürlich, das ist ganz normal, und genießt das Spanisch zu reden. Julia, komm doch einfach mal nach vorne. Wie gesagt, sie weiß auch nichts davon. Ich habe jetzt nur ganz kurz, ich habe zwar dafür gebetet, dass sie da ist, einfach vom ja, ich sage jetzt mal von der inneren Kolumbien-Verbundenheit her. Julia, sag doch mal, was hat dir in diesem ganzen Jahr am besten gefallen? Also muss man schon ein bisschen Bedenkzeit.
Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass die Menschen dort sehr offen sind, sehr warmherzig und dass man mit ihnen sehr gut ins Gespräch kommt. Ja, und dass sie auch sehr gastfreundlich sind.
Das heißt, jetzt sind sie nach Deutschland gekommen und hatten Kulturschock. Weil das hier nicht so ganz, ganz das Gleiche ist. Ich meine, ich habe so ein bisschen von Eltern mal gehört, also es gab ja auch zumindest mal gesundheitlich Schwierigkeiten oder ich denke, hier hat man auch dafür gebetet. Gott hat es ja da gut durchgetragen. Also jetzt außer dieser Gesundheitssache, was war denn, was am schwierigsten war oder was dich am meisten genervt hat?
Also ich war in einer christlichen Organisation und die Leiter haben einen sehr großen Einfluss auf dein eigenes Leben. Also die können dir Sachen sagen und du musst es einfach so machen, ob du es verstehst oder nicht. Das fand ich sehr, sehr schwierig am Anfang.
Okay, also das ist dann, ich weiß nicht, Jugend mit einer Mission, ne? Ja, ich kenne die Leiter. Ich weiß nicht, ob es Markus war. ist ein Schweizer, der schon sehr kolumbianisiert ist. Aber das ist für uns im Westen ist das sehr schwierig. Aber einfach mal eine Idee zu haben, das ist teilweise so, wo ich dort Pastor war, in der großen Gemeinde für Mission zuständig, kam dann einer auf mich zu und fragt mich, darf ich im Juli Urlaub machen? Wir würden hier zum David gehen und fragen, David, darf ich Urlaub in Costa Rica machen? Kommt doch keiner drauf. Aber es ist häufig diese Beziehung, wo man sich ja richtig führen lassen will. Und da muss man dann allerdings aufpassen, habe ich auch mit Markus schon drüber geredet, dass man die Leute nicht so dirigiert, dass sie dann nachher sagen können, wenn es schief geht, oh, ja, das hat ja der Pastor gesagt, der hat das gemacht. Und da gibt's auch in Deutschland, also manchmal, wenn Prophetien gesagt werden, wo ich dann ganz, ganz skeptisch bin und sag, vor allem bei Ehepaaren, ja, wenn ein Prophet kommt und sagt, ah, Gott hat mir gezeigt, Karl soll die Wilma heiraten. Ich habe jetzt versucht, Namen zu nennen, die es hier nicht gibt. Da muss man ganz vorsichtig sein, weil ich habe auch Sachen erlebt, wo dann, die hatten überhaupt kein Verhältnis oder Beziehung, haben das dann aus Gehorsam gemacht und dann Schiffbruch erlitten. Also Gott achtet da schon auch ein bisschen auf unsere Gefühle und so. Da, wo du gearbeitet hast, an der Küste in Cartagena, ist ja normalerweise totale Urlaubsgegend. Hast denn was von Urlaub mitgekriegt?
Ja, also da gibt's halt die Urlaubsviertel, ganz klar die großen Hotels und so. Und dann gibt's eben also es gibt ja immer stufenweise Leben, sage ich mal. Das Viertel hat Nummer 5, das Viertel hat Nummer 3, schon wieder ein bisschen niedriger, oder Nummer 1. Und ich sag mal, man kann eigentlich alles erleben.
Und wo hast du gelebt?
Ich habe Viertel Nummer, ich glaube, 3 gelebt. Also es war okay, ja.
Ja, das ist in Estratos eingeteilt. Das ist eine Klassengesellschaft zwischen 1 und 6. 6, die leben dann so wie hier, bezahlen Strom und Telefon und alles mindestens so teuer wie hier, vielleicht noch teurer. Und 1, das sind dann halt die Blechhütten, wo kaum Leute sind. Was hast du denn jetzt von dieser ganzen Zeit für dich mitgenommen? Ich meine, jetzt bist du ja wieder im, weiß nicht, ob schon Alltagstrott, aber doch mal wieder in Deutschland. Was gab's dir denn von dat her für Inspiration?
Also ich finde, dass wir in Deutschland sehr eine, wie soll ich das sagen, sehr auf Arbeit immer konzentriert sind, dass wir vielleicht auch manchmal die Menschen sehen über ihre Arbeit, also dass man sie einteilt. Der Arbeit ist denn das und deswegen sehe ich den jetzt höher an oder so. Und dass wir einfach, also ich habe gemerkt, dass es besser ist, irgendwie die Menschen als Menschen zu sehen und nicht irgendwie jetzt, also das so einzuteilen. Ich kann es mir auch nicht so ganz ausdrücken, bin ich noch ein bisschen gucken, wie ich das selber auch hinkriege hier. Also einfach diese Arbeitsgesellschaft, die wir hier haben, in lebensnahe Gesellschaft. Zum Beispiel ist ja auch so, dass wenn wir hier Termine haben, müssen wir die ganz strikt einhalten. Wenn dann jemand kommt in unser Haus, dann haben wir irgendwie nie Zeit für den. Und da ist es einfach so, dass es auch die Zeit ist ganz anders, dass man sich viel mehr Zeit für die Menschen nimmt und dass dadurch auch viel mehr Beziehung entsteht.
Toll. Also ich denke, das ist einfach mal einen guten Kurzeinblick. Vielleicht kommt ja später noch irgendwann mehr. Aber ich dachte, trotzdem die Zeit zu nutzen. Was sind deine Pläne jetzt hier?
Also meine Pläne sind, ich werde jetzt hier studieren in Frankfurt. Ich werde zu Hause wohnen bleiben. Und ich werde Lehramt studieren auf Spanisch und Biologie. Ja, habe ich vor.
Okay. Ich denke, ich bete gerade für dich. Himmlischer Vater, wir loben und preisen dich für die Zeit, die du der Julia dort in Kolumbien geschenkt hast, Herr. Für den Einblick und dass die Welt auch größer ist als Deutschland. Für all das, was sie dort lernen konnte, auch in Bezug auf Offenheit und Zeit und sich Zeit nehmen für die Menschen. Siehst, wie wir hier häufig im Trott stecken und rennen und machen und tun und ja, diese kleinen Zeiten fehlen. um mit anderen ins Gespräch und in Kontakt zu kommen. Danke, dass du der Julia die Zeit geschenkt hast, dort zu sein, Erfahrung zu machen, dass du sie auch dort geprägt hast und dass sie was mitnehmen konnte für ihr Leben, wo sie dann jetzt auch, wenn sie anfängt zu studieren, doch mit einbringen kann. Die Menschen zu sehen, auf die Menschen zuzugehen, auch dort auf der Frankfurter Uni, wo alles Mögliche rumläuft. Herr, schenke ihr die offenen Augen, sich Zeit zu nehmen für die Menschen, die du auch hier in Deutschland suchst. Segne sie und geh du mit ihr. Amen. Pfeift da irgendwas oder? Gell, hat was gepfiffen. Ja, in Kolumbien, da musste ich mir angewöhnen, wenn ich irgendwo zu Besuch bin, da hatte ich immer eine Predigt in der Hosentasche, in Anführungszeichen, weil da kam man irgendwo hin, wo man ganz neu war und gar nicht bekannt war. Ach, Bruder Knies ist da, geben Sie uns doch mal ein Wort. Und das ist nicht nur ein Grußwort, sondern in der Regel möchten die Leute dann auch gern eine ganze Predigt. Die Predigt von heute habe ich überschrieben, über was habe ich mich das letzte Mal gefreut? Oder wir können die Engel zum Singen bringen. Über was habe ich mich das letzte Mal gefreut? Das ist jetzt eine ganz reale Frage. Ich will mal ein bisschen reinhören. Über was haben wir uns jetzt vor kurzem gerade gefreut? Petra und ihren Männern natürlich, dass die Tochter wieder da ist. Aber über was freuen wir uns, wenn wir uns freuen? Das ist jetzt keine rhetorische Frage, sondern ich will einfach mal ein bisschen was hören. Über was freuen wir uns? Wow, stark. Also über die tolle Aussicht oder die tolle Schöpfung, ja, dort zu sein und ausruhen, okay. Über was hat sich noch jemand die letzte Zeit gefreut? Frühstück heute Morgen, frage ich nachher, was es gab. Gut, Frühstück, Essen, Nahrung. Hat man da hinten alles mitgekriegt? Er fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit und freut sich einfach, wenn er durch den Wald fährt, dass er nicht im Auto sitzen muss, sondern die Natur viel realer genießen kann. Theo. Okay. Ja, toll. Ja, wenn man Familie wieder eine Zeit hat, zusammen zu sein, Austausch. Und nicht laufen zu müssen, von wo auch immer. Ja. Ja, es gibt eigentlich recht viel zu freuen, wenn wir bewusst durchs Leben gehen. Ich habe mir auch mal so Gedanken gemacht, also bei uns jetzt ziemlich aktuell war der eine Sohnemann, der hat seine Lehrstelle gekriegt als Fluggerätemechaniker, der will später als Missionspilot, durfte dann gleich am ersten Arbeitstag auch selbst eine Cessna, also eine kleine Zweimotorige fliegen. Die jüngste Tochter, die hat gerade ihre Realschule fertig und die Noten waren so gut, dass er auch gut aufs Gymnasium gehen konnte und macht das. Es gibt viele Dinge, worüber wir uns freuen. Urlaub, Gehaltserhöhung oder nicht. Klar, es sind ganz natürliche Sachen, da können wir uns drüber freuen. Nur manchmal nehmen wir das gar nicht wahr. Ja, über eine gelungene OP oder dass Gott Gebet erhört hat. wo wir lange für jemand, für etwas gebetet haben. Ja, all das ist Grund zu freuen. Aber jetzt will ich heute den Blick noch auf was anderes richten. Heute wollen wir mal nachschauen, wann freut sich Gott? Oder wann singen sogar die Engel? Mal gucken, ob es ein paar Bibelprofis gibt hier. Wann singen die Engel? Ui, ja, wenn sich jemand bekehrt. Da steht zwar in der Bibel nur, die freuen sich, aber ich habe das jetzt mal so ausgelegt, die freuen sich und singen dann. Passiert mir ja auch. Also wenn ich mich freue, dann kommt das häufig auch ein Stück weit von ganz alleine, dass ich anfange zu singen. Und dann habe ich überlegt, Mann, wie sieht denn das aus? Ja, die stehen oder fliegen da vorm Thron. In der Offenbarung, was steht denn da über die Engel? Die singen die ganze Zeit. Und jetzt habe ich gedacht, wie passt denn das zusammen? Die Stelle lesen wir gleich aus Lukas 15. Wie passt denn das zusammen, wenn sich jemand bekehrt, dann freuen sie sich. Habe ich gedacht, ah, da ist eine Ablenkung im Himmel. Die sind da damit beschäftigt, Gott anzubeten und diese Art von Gesang, Anbetungslieder. Und auf einmal kommt von der Erde her, ah, da hat sich jemand bekehrt. Ah, müssen wir ein anderes Lied singen. Also ein Freudelied, wo wir uns häufig gar keine Gedanken drüber machen, was passiert denn da? Was passiert denn im Himmel? Wir machen uns dann manchmal ganz andere Gedanken, wie das so mit dem Himmel ist. Ich möchte jetzt mal den Text lesen, und zwar aus Lukas 15, die ersten 10 Verse. Wir beschränken uns auf die ersten 10 Verse, weil es da zweimal kommt. Lukas 15, 1-10. Ich lese nach Übertragung von Hans Bruns. Es suchten auch die Zöllner und Sünder, Jesus zu hören. Darüber waren die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerlich. Sie sagten, dieser Mann lässt sich mit Sündern ein und isst sogar mit ihnen. Da antwortete Jesus mit einem Gleichnis. Wenn einer unter euch 100 Schafe hat und er verliert eins, lässt er dann nicht die 99 auf der Weide und geht dem einen nach, bis er es wiedergefunden hat? Wenn er es dann gefunden hat, nimmt er es mit Freuden auf seine Schultern. Und zu Hause angekommen, ruft er den Freunden und Nachbarn zu, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, genauso ist im Himmel Freude über einen einzigen Sünder, der sich bekehrt, gegenüber 99 Gerechten, die eine Bekehrung nicht für nötig halten. Wenn eine Frau 10 Geldstücke hat und eins davon verliert, wird sie nicht ein Licht anzünden, das ganze Haus fegen und eifrig suchen, bis sie das Geldstück wieder gefunden hat? Wenn sie es dann gefunden hat, wird sie ihren Freundinnen und Nachbarinnen zurufen, freut euch mit mir, ich habe mein Geldstück wieder gefunden, das verloren war. Ich sage euch, genauso ist Freude bei den Engeln Gottes über einen einzigen Sündern, der sich bekehrt. In diesem Kapitel 15 geht es die ganze Zeit um Verlorenes. Verlorenes Schaf, verlorenes Geldstück. Nachher kommt, wer weiß das auswendig, Lukas 15? So sagt man immer, stimmt nicht ganz. Verlorene Söhne. Es sind nämlich 2, um die sich Jesus kümmert. Der eine ist zwar abgehauen, aber der andere war eigentlich viel mehr verloren. Beziehungsweise die zurückgehört, den anderen dann auch vielleicht ins Nachdenken gebracht. Wir beschränken uns jetzt erstmal auf Schafe und Geld. Ich glaube, Geldstück, da steht im Originalton ein Geldstück, das wir heute gar nicht so gerne hören, Drachme. Wer weiß denn, wo die Drachme hingehört? Nach Griechenland. Wir hatten gestern... Ich habe reingelunzt bei meiner Tochter, die hat geguckt, wie war das? Nicht Wetten, das, wie heißt das andere? Verstehen Sie Spaß? Hat das jemand gesehen? Also ich fand das ja echt cool, also echt gut aufgemacht. Haben sie einen Geldautomat präpariert, eine steckt ihre EC-Karte rein, hinten dran steht dieser Moderator, ich weiß ja nicht, wie die Typen heißen hier, und schiebt, sie drückt auf 150 Euro und er schiebt ihr Drachme durch. Und sie kriegt einen Schreck und er fängt dann an, ja, wissen Sie, unsere Bank wegen der Wirtschaftskrise, und versucht sie da in Gespräch zu verwickeln. War natürlich alles gestellt und nachher wurde es dann aufgedeckt, dass das halt Wetten, dass ist. Aber ich fand das doch interessant, die Drachme, dass die schon zu Jesu-Zeiten ein bekanntes Geldstück war. Und ja, manche heute, die einen zur D-Mark und die anderen, dann kamen D-Mark raus oder andere Geldscheine von anderen Ländern. Aber hier hat Jesus das aufgezählt mit Schaf und Geld. Wer hat denn mal was verloren? Also ich glaube, es gibt keinen, der nicht mal irgendwann irgendwas verloren hat. Muss ja nicht gleich ein Kind im Kaufhaus sein, aber eben ein Geldstück oder so. Oder man hat es verlegt und sucht total verzweifelt und kommt ins Schwitzen und was weiß ich, Postbote steht vor der Tür und man sucht was Bestimmtes und findet es nicht. Wir kennen das, verlorene Dinge suchen. Manche meinen ja hier bei dem Gleichnis, bei dem Schaf, da ging's ums Zählen. Interessanterweise, also Jesus nimmt ja in dem Gleichnis, erzählt er von den 99 Schafen und dem einen. Das heißt, er hat natürlich gewusst, dass er 100 Schafe hat, hat ja auch mal irgendwann gezählt. Aber der Fokus, der ist gar nicht auf dem Zählen, sondern wenn ich in meiner Familie am Tisch sitz, ich habe, wie gesagt, 5 Kinder, auch wenn sie jetzt nicht mehr alle da sind. Aber wenn dann einer gefehlt hat, das habe ich gemerkt, ohne dass ich gezählt habe. Ja, ich muss ja nicht meine Familie durchzählen, sondern ich merke, wenn da einer fehlt. Jetzt wenn wir den Brückenschlag machen zur Gemeinde, was ja auch Familie ist, fällt uns das auf, wenn da einer fehlt? Und nicht nur fällt uns das auf, wenn da einer fehlt, sondern was ist unsere Reaktion da drauf? Also meine Reaktion war, der David fehlt. Ich habe dann jemanden gefragt, wo ist er? Ah ja, in Heppenheim. Aber untereinander, da geht's um Beziehung. Ja, das hat eigentlich mit Beziehung zu tun, wenn ich merke, da fehlt jemand. Das geht gar nicht so sehr ums Zählen. Zählen, da muss ich immer denken, ja, früher, wo ich dann hier in der Landeskirche war und dann Kirchendienerin, nachdem der Klingelbeutel, oder während sie Klingelbeutel durch die Reihen gibt, geht, hat sie dann immer gezählt. Ja, da wurden die Leute gezählt. Für was? Wenn ich eine Beziehung habe zu jemandem, dann merke ich, der fehlt, ohne dass ich zähle. Hier in dem Gleichnis geht's eigentlich um Beziehung und um Freude. Bei dem Schaf wie bei dem Geldstück. Beides Mal steht am Ende, wenn sich einer zu Gott hinwendet, zu Jesus bekehrt, dass dann Freude im Himmel ist. Ich habe vorhin gelesen, Pharisäer und Schriftgelehrten wurden ärgerlich. Luther schreibt da, sie murrten. Ist jetzt auch wieder so ein altdeutsches Wort. Wobei, man weiß eigentlich schon noch, was das ist. Wenn ich jetzt mal so einen Raum fragen würde, was ist denn Murren, wenn einer murrt? Sich beklagen? Das trifft's mehr. Weil Klagen ist ganz interessant, dass die Bibel das unterscheidet. Klagen, ja, Klagelieder Jeremias. Gott, weiß nicht, ob man sagen kann, er lädt uns ein, aber wir dürfen bei ihm abladen und klagen. Ja, wir dürfen vor ihn kommen und klagen. Aber Murren, das ist so, wenn die Kinder immer irgendwas am Meckern sind. Ja. Und jetzt habe ich überlegt, das sind ja nicht nur die Kinder. Ja, hier sind ja nicht die Kinder angesprochen. In dem Fall sind's die Pharisäer. Ich war letztens auf so einer Veranstaltung, auf so einem Seminar, und da war einer, der so ganz fröhlich durch die Gegend gelaufen ist, und jemand hat mir vorgestellt und hat gemeint, weiß er denn, von wo der kommt? Und hab gesagt, nee, aber ein Deutscher kann's nicht sein, weil er die ganze Zeit fröhlich ist. Das kam mir so, Entschuldigung, aber das kam mir so in Sinn, wo ich denke, Meine Herren, hier in Deutschland, wo es den Leuten so, trotz Arbeitslosigkeit und, so gut geht, sind wir ganz häufig am Meckern, am Murren, ja, man ärgert sich oder, ja, da ist das wieder nicht okay und das ist wieder, obwohl wir doch eigentlich alles haben. Also alles haben, natürlich habe ich jetzt nicht das neueste iPhone, das ich mir wünsche als Teenie, oder alles haben im Sinne von, wo Gott sagt, damit können wir zufrieden sein. Weiß denn jemand, was diese Dinge sind, mit was wir zufrieden sein können? Laut Essen und Kleidung. Wenn ihr Essen und Kleidung habt, dann habt's genug oder seid zufrieden eigentlich im Originalton. Das können wir gar nicht mehr. Ist Ihnen das aufgefallen? Das können wir gar nicht mehr mit Essen und Kleidung zufrieden sein, weil wir so in der Gesellschaft eingebunden sind und wir merken auch gar nicht, Julia hat es jetzt gemerkt in Kolumbien, wenn du rückreflektiert hast, wirst du hier jetzt wahrscheinlich nicht zu den Reichen zählen, aber in Kolumbien gehörst du zu den Reichen. Weltweit gehört auch der ärmste Arme in Deutschland zu den oberen 10.000 der Weltbevölkerung. Das können wir drehen und wenden, wie wir wollen. Ja, es gibt eigentlich keinen, wenn er jetzt nicht bewusst fastet, der verhungern muss. Ja, gibt natürlich, wie heißt dieses, im Gefängnis, dass er dann fasten wegen irgendwas oder so. Aber es gibt eigentlich keine Menschen hier in Deutschland, die verhungern müssen. Und selbst von dem Abfall, was andere wegschmeißen, ich bin ja im Lebensmittelpunkt dabei, manche kennen, das ist so eine Art Tafel, wo wir von den Geschäften, die Erdisch fährt ja auch die Runde und manche andere kriegen noch die Reste von unseren Resten. Wenn man sich das vorstellt, was hier an Lebensmittel weggeschmissen wird. In Großstädten ist das inzwischen so, dass es strafbar ist, das aus dem Abfall zu holen. Ja, obwohl es eine eingepackte Pizza ist, die überhaupt nicht aufgemacht wurde und was weiß ich was. Ich bin leider nicht in der Position, aber wenn Leute in der Position sind, auch im politischen Leben, denke ich, das lohnt sich, mal weiterzudenken oder umzudenken. Und man versucht das natürlich, ja, jetzt, dass eben das Ablaufdatum heißt mindesthaltbar und dann heißt es aber noch genießbar bis. Aber wenn man sich mal vorstellt, was wir mit unserer Welt, mit unserer Erde, mit unseren Lebensmitteln machen, ja, manchmal wird Getreide verbrutzelt als Benzin und all so Dinge. Und wir haben eigentlich alles und sind doch nicht zufrieden. Wir sind, ja, es ist so ein Unterton. Und da will Jesus uns rausreißen, ja, und will uns darauf hinweisen, dass wir eigentlich dazu berufen sind, nicht nur, wenn wir durch den Wald fahren, da denke ich, kommt es bei ganz vielen, das Freuen, sich an Gott freuen, an der Natur, die er geschaffen hat, uns zur Freude. Aber eigentlich sollten wir ja auch sonst uns an Gott freuen und lernen, zufrieden zu sein. Eine Sache, die ich nie verstehen werde, es gibt so eine Umfrage, das glücklichste Land, oder in welchem Land sind die Menschen am glücklichsten? Und wo wir in Kolumbien gelebt haben, da haben wir zwischendurch auch in Gebieten gelebt, also unsere Kleinen, einmal in Bogota, die waren dann 5 und dann lag da halt eine Leiche auf der Straße, die am letzten Abend abgeknallt wurde. Wenn ich dann da die Umfragen höre, und Kolumbien war damals an der 3. Stelle, wo die Menschen am glücklichsten sind, und Deutschland 40, habe ich gesagt, wie geht denn das? Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Da, wo die Leute alles haben, werden sie als unzufriedener. Und es wird als mehr gefordert. Ja, man erwartet, das ist doch selbstverständlich, ja. Wenn irgendwas selbstverständlich wird, dann ist natürlich auch schwierig, sage ich das mal, Barmherzigkeit zu zeigen. Ja, wenn Barmherzigkeit institutionalisiert wird und ich das Recht habe, darauf zu pochen, dann geht das weg. Ja, dann wird das ausradiert in unserem Gedankenschema. Dann erwarten wir, dass das normal ist. Und wenn wir in die Welt gucken, in anderen Ländern sehen wir, das ist gar nicht so normal. Es gehören in dem Fall viele zur Herde. Die Frage ist, können wir unterscheiden, wer zur Herde gehört? Ja, und da meine ich jetzt erstmal, wer ist Christ? Ganz egal, welche Schattierung. Mir ist aufgefallen, dass in den heutigen Gemeinden vielmals viele Gaben gefördert werden und auch da sind, und das ist auch toll, aber die Gabe der Unterscheidung, wo ich dann denke, wo ist die Gabe der Unterscheidung? Das kann sein mit Geisterunterscheidung, das kann aber auch sein, dass ich unterscheide, welche Leute gehören dazu. Natürlich jetzt hier in der freien Gemeinde gehe ich mal davon aus, dass die meisten nicht hier sitzen, weil die Oma gesagt hat, du gehst dahin, oder aus Tradition, weil meine Großeltern schon da waren, sondern da ist irgendwann selbst eine Entscheidung gefallen. In der Kirchengemeinde ist das ja so schön, da sagt man, viele Leute, die gehen viermal in ihrem Leben in die Kirche, zweimal davon werden sie getragen. Kennen Sie das? Ja, als Baby, also werden sie von Paten reingetragen und als Leichnam werden sie wieder rausgetragen. Oder auch reingefahren und wieder rausgetragen. Und zwischendurch ist Konfirmation und Hochzeit oder Kommunion und Hochzeit. Und da ist dann häufig so auch das der Hintergrund, ah ja, die gehen ja alle in die Kirche, die sind ja alle, kennen ja alle Jesus. Und das ist eben nicht der Fall. Und ich befürchte, es ist auch in manchen, um nicht zu sagen, in allen Freikirchen, nicht ähnlich, aber doch, dass wir diese Unterscheidung verlernt haben. Ja, und dadurch kommt dann auch das weitere Feld, was passiert denn mit denen, die Jesus nicht kennen? Was war denn mit dem einen Schaf, das weggegangen ist? Das kam in Dorngestrüpp, das wäre verloren gewesen, wenn es der Schäfer nicht gefunden hat. Und da kommt jetzt wieder der Rückschlag zu uns, wenn wir denn wissen, wer nicht zur Gemeinde gehört, und wenn wir denn wissen, dass diese Person verloren ist, was machen wir mit dieser Person? Jetzt sind wir wieder in Kolumbien. Beziehung bauen gilt genauso in Deutschland. Ja, den Mut haben, auf andere zuzugehen. Das können Nachbarn sein, das können Arbeitskollegen sein, und das können, ich arbeite ja jetzt so ein bisschen hier ins Erloch rein, es können Ausländer sein, wo Deutsche, die meisten Deutsche ja immer noch ein falsches Bild von Deutschland haben, so von wegen Deutschland gehört den Deutschen. Wenn Deutschland den Deutschen gehören würde und alle Ausländer draußen wären, was würde dann passieren? Dann wird alles zusammenkrachen. Ja, die ganze Produktion, die ganzen Krankenhäuser würden kollapsieren. Ja, ich betreue einen kolumbianischen Arzt in Ostdeutschland. Die Direktoren von den Krankenhäusern, die gehen nach Polen, nach Russland, nach Südamerika und fragen, ob Ärzte und Krankenpfleger hierher kommen wollen. Tut mir leid, aber Deutschland ist nicht mehr so deutsch, wie wir denken. Und es ist von Gott her auch, Gott füllt Lücken. Ja, wenn die Deutschen eben, klingt jetzt alles ein bisschen platt, zu wenig Kinder kriegen, das ist einfach ein Werdegang. Diese Lücken schließen sich anderweitig. Aber was ist denn unsere Verantwortung? Was will denn Gott von uns? Manche gehen in die Mission und manche merken, hey, die Mission kommt zu uns, beziehungsweise die Leute kommen zu uns, ja? Ein Leiter von einer Missionsgesellschaft hat mal gesagt, ja, Gott ist schlau genug, wenn wir nicht gehen, dann schickt er uns die Leute, ja. Dann fangen zwar manche an, oh, ja, aber anstatt zu merken, hey, da sind ganz viele, die kommen in ihrem Land, haben die nie eine Gelegenheit, überhaupt was von Jesus zu hören. Und bei uns wohnen sie zwei Straßen weiter. Oder schaffen vielleicht sogar neben uns am Arbeitsplatz. Ja, gestern, wir haben gerade Garagenverkauf, weil wir die alten Sachen von meinen Eltern loswerden. Und dann kamen natürlich auch Ausländer. Und dann frage ich so einen, darf ich dich fragen, wo du herkommst? Was für eine Nationalität du bist? Hat er gesagt, ich bin Deutscher. Habe ich gesagt, so siehst du aber nicht aus. Hat er gesagt, ja nein, also ursprünglich komme ich aus Albanien. Und aber dann kam er gleich ins Gespräch. Und dann kam ein anderer, ein Deutscher, den ich auch von früher kannte, und der war Arbeitskollege. Ja, das war jetzt halt, war kein Christ oder so. Aber ich habe mich mal gefragt, was kriegen denn die Leute, die von ganz weit kommen, was kriegen die denn von uns mit? Von Deutschland? Was sehen die, wenn die uns ansehen? Sehen die vielleicht was von Jesus? Was ja das Ziel Gottes ist, ja. Jesus will uns in sein Bild hinein umverwandeln. Das heißt, wenn er Julia anguckt, oder wenn eine Person Julia anguckt, soll sie Jesus sehen können. Oder egal wen von uns, ja. Jesus will uns in sein Bild umgestalten. Und dann müssen wir uns fragen, wie wäre denn Jesus mit den Leuten umgegangen, ja. Die Pharisäer, das waren welche, man könnte sagen, die gezählt haben, aber die aufs Gesetz geachtet haben, ja, und die Jesus das angekreidet haben, dass er zu solchen Leuten gegangen ist, so nicht Outlaws, aber doch so am Rande der Gesellschaft, die praktisch vom Rest der Gesellschaft nicht akzeptiert waren. Und anstatt, dass diese Pharisäer sich jetzt freuen würden, dass welche umgekehrt sind und sich zu Gott hingewandt haben, haben sie Jesus einen Vorwurf draus gemacht. Ich denke, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht, das ist so leicht, dass man anstatt jemandem offen zu begegnen, dass man ihm richtend begegnet, ja. Ja, wie kann denn, der will Christ sein? Und so wie der gekleidet ist oder so wie der sich verhält, das kann kein Christ sein. Oder ja, nein, die kommen ja aus dem Land, wo der Islam so stark ist. Nachher fangen sie noch an, mich hier zu verfolgen oder zu köpfen. Tranquila, wird man im Kolumbianisch sagen, ganz ruhig, immer mit der Ruhe. Die köpfen einem nicht. Die sind froh, wenn sie jemanden finden, der Kontakt mit ihnen sucht und sind auch in aller Regel offen für Kontakte. Und da ist dann eben der Punkt, habe ich den Mut, so jemanden mal einzuladen oder, ja, was weiß ich, einen Kuchen vorbeizubringen, irgendwas, um diese Person auch offen zu machen, ja, also nicht offen zu machen, das klingt so doof, ja. für Gott einfach, dass diese Person merkt, hey, es gibt ja tatsächlich auch da Unterschiede zwischen Christen und Christen, ja, und es gibt tatsächlich Leute, die sind an mir interessiert, die kümmern sich vielleicht sogar um mich am Anfang, wo ich nicht zurechtkomme, die helfen mir zurecht. Wir neigen mehr zum Verurteilen. Und da dürfen wir uns fragen, wie sieht Jesus diese Leute? Herr, schenk mir deine Augen, dass ich mit deinen Augen der Barmherzigkeit die Verlorenen sehen kann. Und ihnen auch dann so begegnen kann, dass sie es verstehen. Ja? Wenn ich jetzt, was weiß ich, unter Muslimen arbeite und nehme so ein Holzkreuz in die Hand. Ja, ich will, dass du das Kreuz kennenlernst und anbetest. Da sind wir unten durch. Ja, es geht auch nicht ums Kreuz anbeten, das wissen wir. Ne? Also es geht um Gott und Jesus anzubeten. Aber wir müssen überlegen, auf welcher Ebene kann man denn jemanden erreichen? Das hat sich ja auch jemand mal bei uns überlegt. Der hat überlegt, okay, der liest gerne. Da kann ich ihm ein Buch schenken. Wenn dann jemand sich zu Gott hinwendet, dann ist Freude im Himmel. Dann fangen sie an zu singen. Ich kann es natürlich nicht lassen, von C.S. Lewis zu reden. Kennt jemand seine Science-Fiction-Trilogie? Die meisten kennen nur Narnia. Der hat also christliche Märchen und hat christliche Science-Fiction geschrieben und Klassiker christlich umgedeutet. Und das ist Pere Landra. Da wird einer entführt und kommt vom deutschen wissenschaftlichen Hintergrund. Ja, Weltall ist normalerweise tot und alles kalt und so. Und dann ist er in dem, als Entführter in dem Raumschiff und hört's singen. Ja? Oder hört so ein, erst kann er es gar nicht als singen definieren und nachher merkt er, da ist ja ein Singen, ja. Und dann hat er das hinterher dann ein Stück weit so gemerkt, also das sind, wir würden jetzt heute sagen, das sind die Engel, ganz platt gesagt, die durch den Weltraum schwirren. Aber was hinten dran steht, ist, die Engel sind in dauernder Anbetung und im Singen, vor Gott. Gott hat das alles geschaffen, ihm zur Ehre. Wenn wir oder bevor wir andere richten, die ja irgendwas so und so machen, müssen wir vielleicht manchmal überlegen oder erst überlegen, was machen wir denn? Sehen die anderen in uns Jesus oder sehen sie nur jemanden, der verbittert, vergrämt ist? Freuen sich andere, wenn sie in unsere Gegenwart kommen? Oder haben sie Angst, weil sie wissen, oh, der redet ja sowieso nur die ganze Zeit negativ? Ja? Und damit meine ich jetzt nicht, dass wir nicht die Wahrheit sagen sollen, ja, in Liebe, aber dass wir uns nicht reinreißen lassen in diesen Strom des alles Negativsehens. Dass wir lernen, so wie Jesus, segnend und vergebend zu schauen, dass wir lernen, den Verlorenen zu sehen, zu unterscheiden, wer braucht Jesus und dann uns von Gott Mut und Kraft geben lassen, zu dieser Person hinzugehen. Und das kann, wie gesagt, das können Migranten sein, das kann auch ein Chef sein, der öfters mal so rumkrummelt, wo man Angst hat, hey, wie kann ich denn dem von Gott erzählen? Da kann man beten, Herr Jesus, schenk mir Weisheit und zeig mir, wie ich den erreichen kann. Jetzt von der Mission her gesprochen, da gibt's ein Buch, das heißt Ewigkeit in ihren Herzen. Und da geht's drum, dass jedes Volk, egal welches Buschvolk, irgendwo irgendeinen Kern hat, wo man eine Verbindung suchen kann und eine Brücke schlagen kann zu Jesus hin. Friedenskind schon mal gehört? Hat jemand den Film oder das Buch mal gesehen, gelesen? Friedenskind, da geht's drum. Ja, das ist derselbe Autor, Richardson. Wo sie in Papua-Neuguinea in einen Kriegsstamm kommen, also auch noch Kannibalen sind und erzählen die Geschichte von Jesus. Und als von Judas die Rede ist, dann fangen sie an zu klatschen. Das war ihr Held, ja, weil in ihrem Volksstamm der Tolle war, der den anderen betrogen hat, um nachher aufzuessen. Das war ihr Denkschema. Und dann haben die Missionare gedacht, wie kommen wir denn da dran? Also würde ich auch denken, ja, ich erzähle die Geschichte von Jesus und gehe davon aus, Judas ist der Verräter und so weiter. Und dann kam später eine Situation, wo er gesagt hat, wenn ihr jetzt nicht aufhört, dann gehe ich, einschließlich meiner Werkzeuge, die da angesehen waren. Und dann haben die zwei verfeindete Stämme Frieden geschlossen und haben die Kinder der Häuptlinge ausgetauscht. Ja, also der Häuptling hat sein Kind dem anderen Stamm gegeben und umgekehrt. Und dadurch ist Frieden entstanden, deswegen Friedenskind. Und dann kam der Missionar, wow, Jesus ist das Friedenskind. Er ist der verbindet. Und so ist es eben auch mit verschiedenen Kulturen, aber auch innerhalb unseres Umfeldes, wo wir stehen und leben und arbeiten. Es gibt Menschen, die auf verschiedener Ebene zu erreichen sind. Und wir müssen Jesus einfach fragen, Herr, zeig mir, wie kann ich den anderen erreichen? Durch ein Lied, durch ein Buch, CD, Einladung zum Konzert, was weiß ich. Es gibt, ja, Jesus schenkt doch auch Kreativität. Und wir dürfen ihn bitten und er zeigt es uns. Und dazu lädt er uns ein. Mit welchem Ziel? Dass Menschen zu Jesus finden und Freude im Himmel ist, bei Gott und den Engeln und die Engel singen. Herr Jesus, du hast uns dein Wort geschenkt. Hilf uns, dass wir es lernen mehr und mehr anzuwenden. Du hast uns sogar damit hineingenommen und Vollmacht geschenkt, dass wir Freude im Himmel schaffen können und ja, dass die Engel anfangen zu singen. Du hast uns ja Autorität gegeben und du rufst uns zu, dass wir die Angst hinter uns lassen dürfen. Auch wenn wir in der Welt sind, du hast die Welt überwunden. Und du hast, ja, du bist selbst auf solche Leute zugegangen, wo andere Angst davor hatten. Du hast dich da nicht abschrecken lassen, sondern hast den Willen des Vaters getan. Herr, schenk uns, dass wir mit deinen Augen sehen können, dass wir der verlorenen Person nachgehen können, so dass Menschen zu dir finden. Du hast uns hier auf die Erde gestellt als deine Zeugen, dass wir lebendige Zeugen sind und ja, in den Möglichkeiten, die wir haben, dass wir da von dir weitererzählen. Da müssen wir gar nicht anfangen zu predigen, sondern wir können einfach von den großen Taten erzählen, die du in unserem Leben getan hast. Und das ist, was dann auch andere Menschen aufhorchen lässt, wo sie merken, wow, das war ja früher ein totaler Knatzkopf und jetzt ist er auf einmal so friedlich und man kann mit ihm reden. Herr, gestalte uns um in dein Bild, damit dein Reich gebaut werde. Amen.